Das Wesen der Sünde und ihr Heiland. Für Jesus ist Sünde das Erzeugnis des Unglaubens. Unglaube aber bedeutet ihm menschliche Blindheit und Verstocktheit gegen die Güte Gottes. Seine gesamte öffentliche Wirksamkeit wird von keinem anderen Gedanken getragen. Und damit tritt der Heiland an ihm in den Vordergrund. Keine Kunst der Grammatiker und Linguisten wird, so meinen wir, auch im besten Falle einer weiteren historischen Erforschung der drei ersten Evangelien den Dienst erweisen können, den ihr jetzt schon eine andere Wissenschaft zu leisten vermag, Psychologie. Schon deshalb, weil nur sie kritisch geläuterte Texte mit anschaulichem Leben zu versehen mag. Sie nur lässt uns in einem soziologischen Bilde erkennen, wie Jesus mit seinem Auftreten im Volke selbst drinstand, in der spätjüdischen, außerordentlich gepflegten und durchgebildeten, aber auch schon recht dekadenten Religionskultur dastand als Genie, da ihm eine umfassende Ahnung zur religiösen Wirklichkeit geworden war. Darum gleicht ein für das Reich der Himmel geschulter Schriftgelehrter einem Hausmeister, der aus seinem Vorrat austeilt Altes und Neues. Matthäus 13, 52. Das verdichtete sich dann in dem einzigen schlechthin historischen Faktum, das aus den Evangelien unanfechtbar hervorgeht, in der mannhaft gewagten Übersiedelung aus der Heimat Galiläa nach der heiligen Landeshauptstadt. Dieser Todesgang war die lebensdramatische Schöpfung eines religiösen Urhebers von größtem Ausmaße. In diesem Lichte muss nun noch der Sünderheiland betrachtet werden. Aus dem Leiden, dem eigenen wie dem Fremden, nahm seine Wirksamkeit ihren Ursprung und mit ihm erklomm sie ihren Gipfel. Sein Leben schloss als Todesleiden. Dieses bezog sein heute noch in den Kulten der Kirchen und ihrer Verherrlichung durch Musik und bildende Kunst lebendig gebliebenes Gepräge aus einigen Bewusstseinsinhalten, die er, der irdische Mensch, als heute noch historisch zu bewertende Kräfte in sich trug. An die erste Stelle rückt da eine theoretisch abgeklärte Theorie von der menschlichen Sünde. Entscheidend aber war, dass sich seine geheimnisvolle Gewissheit, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein, bei ihm in die Vorstellung vom Menschensohne auswechselte und dass uns damit der Leitfaden in die Hand gegeben ist, Spiegelungen seiner Selbstbeurteilung zu würdigen, welche die Urgemeinde keineswegs vollständig erfunden haben kann. Die letzten Erklärungen aber, welche Psychologie zu geben vermag, betreffen seinen mannhaften Kindersinn. Erstens, da Jesus sich selber als leutselig bezeichnet oder von der Urgemeinde so bezeichnet wird, Matthäus 11, 29, mag er von Natur im Umgang mit Menschen aufgeschlossen und gesprächig gewesen sein. Seit er aber nach der Taufe mit seiner Verkündigung auftrat, hat man an eine zunehmende Hoheit und Verschlossenheit zu denken, die er in seinem Auftreten angenommen habe. Immer weniger war Herr Rabbi, der mit sich disputieren ließ, oder Führer, der Ziele wies, oder Prophet, der einen Glauben beibrachte, der ahnungsvolle Heilige mit dem Ewigkeitszuge im Wesen, der seine Lehre in fertigen, rhythmisierten Sprüchen von sich gab, ist zuletzt gewiss alles andere gewesen als ein wohlredender, flinkzüngiger Rhetor, wenn er gleich dann im Tempel und um ihn herum von der unheimlichen Schlagfertigkeit Gebrauch machte, die er sich angeeignet hatte. Längst haben die Heilungswunder aufgehört, eine Eigentümlichkeit der Evangelien zu bilden, wie man vor dem Erwachen einer eigentlichen Geschichtswissenschaft glaubte. So soll auch der Vorsprung, den die Evangelienforschung vor der seither entstandenen antiken Hagiographie behalten hat, dahin ausgenützt werden, dass durch die Kruste der Legendenbildung hindurch zu der wirklichen Seelenhaltung des Wundertäters vorgedrungen wird. Es mag dann alles immer noch für natürlich gelten, aber eben auf einer beträchtlich höheren Ebene sich abspielen, als sie ein dürftiger Sensualismus zuzulassen vermag. Wir können hier anknüpfen an das, was wir in einem früheren Zusammenhange, als wir uns mit dem magischen Erleben des Jesus beschäftigten, von den magnetopathischen Strahlungskräften seiner aufgelegten Hände zu entwickeln in der Lage waren. Nun gilt es auch diese dem irdischen Jesus einst zweifellos eigene heilkräftige Fähigkeit abermals in die gemeinschaftsbildende soziologische Ereignisflucht einzuschieben, so dass wir den Heiland in diesem engen Sinne anschaulich vor uns haben. Vor der medizinischen Schulgerechtigkeit aller Zeiten hat der Heiland Jesus voraus, dass das Gegebene, an das er sich hält, nicht die Krankheit ist, die er wegschaffen soll. Was ist leichter, dem Gelähmten sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder sagen, stehe auf, nimm deine Bahre und wandle. Damit ihr aber wisset, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf der Erde, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und gehe heim. Markus 2, 9-11, Matthäus 9, 5 folgende, Lukas 5, 23 folgende. Die Sünden vergibt ein Mensch also einem anderen Menschen dann, wenn er dank den Kräften der Gottesphysik, über die er gebietet, seinen Nächsten in den integralen Körperzustand der Gesundheit zurückversetzt. Heilen ist gleich, die Sünden vergeben, weil man die Gepressten wegschafft. Wenn man Jesus nach der Herkunft seiner Heilkraft fragte, so war das göttliche Pneuma, das ebenso sehr Gefühlstrieb als geistige Betätigung war, sein Linderungs-, wenn nicht sein wirkliches Heilmittel. Seine Feinde freilich beschrien ihn wie einen bösartigen Medizinmann, der sich in den Besitz der obersten teuflischen Kraft zu setzen gewusst habe. Nur deshalb sei ihm die Gewalt über die Dämonen eigen, die sie ihm abzusprechen, sich außerstande sahen. Um ihnen Recht zu geben, hätte er, was er ja so gar nicht tat, den Hexenmeister herauskehren müssen. Die Bescheidenheit in der Schilderung der Wunder, mit der sich die synoptische Berichterstattung zweifellos adelt, ist seiner persönlichen Zurückhaltung entflossen. So schlicht hatte er als Wundertäter einst gehandelt, dass man, wollte man das zu Berichtende nicht ins Unkenntliche entstellen, nicht anders als schlicht davon erzählen konnte. Jesus ist der selbstverständlichste, unauffälligste Traumaturg gewesen, von dem sich eine Spur in historischen Quellen erhalten hat. Die antike Welt ist ja voll von solchen Wundern, wie sie ihm nachgesagt werden. Im Laufe der Jahrtausende hat das menschliche Urbedürfnis bestimmte Wundertypen ausgeprägt, die überall wiederkehren und zu einem großen Teil aus dem Heidentum in die katholische Legende übergesiedelt sind. Dem Neuen Testament konnte die Kirche nur ästhetische Vorzüge für die Wunderbehandlung entnehmen. Wenn sich aber das Urchristentum in Wunderdingen von der gleichzeitigen Weltreligiosität durch Eigenschaften vorteilhaft abhebt, die man am ehesten als guten Geschmack bezeichnen kann, so dankt es das dem Maßhalten des Jesus selbst. Seit der Taufe wusste er es. Er war auf die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er predigte in den Synagogen durch ganz Galiläa und trieb die bösen Wichte aus. Markus 1, 39, Matthäus 4, 23, Lukas 4, 44. Der epileptische Knabe ist von einem Dämon besessen, der sich störrisch aufführt. Bei jedem Anfall des sprachlosen Geistes verrenkte es ihm die Glieder. Er schäumte, knirschte mit den Zähnen und magerte ab. Bei einem solchen Anblick hat sich Jesus nie als Heilkünstler gefühlt, sich auch nie. Besondere technische Fähigkeiten und schulmäßig erlernte Kenntnisse zugeschrieben, wie es, sei es dem patentierten Arzt oder dem geschickten Pfuscher, eine unerlässliche Fertigkeit bedeutet, sondern von Fall zu Fall eben heilen zu können. Das Können scheint für Jesus die letzte Sorge gewesen zu sein. Er wurde zornig, dass man immer wieder auf ihn abstelle, was bei dem rechten Maß von Glauben jeder andere ebenso gut sollte zu bewirken verstehen. Seine Erkundigungen nach dem Krankheitsbefunde liefen nicht auf eine klinische Untersuchung hinaus. Sie stellten nie den Stand der Krankheit, sondern den Stand des Glaubens fest. Tobsucht, Krämpfe, Frauenleiden, tiefe Ohnmacht, Gliederschmerzen hat er beschworen durch sein Wort allein oder öfters wohl noch durch die aufgelegten Hände, wie wir schon ausgeführt haben. Man heilt den Leib nicht, wenn man nicht die Seele heilt. Wem es nicht an der Seele gebricht, hat überhaupt kein Recht, nach dem Arzte zu schicken. Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, sondern Sünder. Markus 2,17, Matthäus 9,12 folgende, Lukas 5,31 folgende. Seine Hilfsbereitschaft entsprang seiner Zugehörigkeit zum armen Volk, seinem Ebionitismus wie auch seinem Antimammonismus. Die großen Fälle, vor die sich Jesus gestellt sah, gehören dem Typus des unheilbar Irrsinnigen, des Paranoikers an. Es sind die im eigentlichen Sinne Verrückten. Nicht einzelne Vorstellungsbezirke, sondern die ganze Persönlichkeit ist da von der Krankheit ergriffen. Sehen wir uns nun das bewegendste Beispiel einer besessenen Heilung durch Jesus an. Und sie kamen an das andere Ufer des Sees und, als sie das Boot verließen, kam zwischen den Gräbern hervor ein Mensch mit einem unreinen Geiste auf ihn zu, der seine Wohnstätte bei den Gräbern hatte, und selbst mit einer Kette konnte niemand ihn mehr binden, denn er war schon oft mit Ketten und Fesseln gebunden gewesen, und er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen, und niemand konnte ihn zähmen. Und unaufhörlich Tag und Nacht, in den Gräbern und in den Bergen, tat er nichts als schreien und sich mit Steinen zerfleischen. Als er nun Jesus sah, lief er von Weitem auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Und er sagte zu ihm: Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Und er bat ihn dringlich, er möge sie nicht aus dem Lande treiben. Nun weidete dort am Berge eine große Schweineherde. Da baten sie ihn: Lass uns in die Schweine, dass wir in sie hineinfahren. Das erlaubte er ihnen, und so fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine, und es stürmte die Herde den Abhang hinab in den See, etwa 2000 Stück, und ersoffen im See. Markus 5, 1-13, Matthäus 8, 28-34, Lukas 8, 26-39. Nichts gab ihm so zu denken wie diese dämonischen. Er war ja doch der bahnbrechende Mensch, durch den das neue Weltalter im Sinne Gottes heraufgeführt wurde. Und Schritt um Schritt stieß er nun auf solche Zustände, die alle Hoffnungen auf Besserung der Lüge zeigten. Die Voraussetzungen, die dabei für ihn bestimmend sind, kennen wir. Es ist seine Gottesphysik, wo rein quantitativ die numerische Überzahl der Gnadensubstanz entscheidet. Die göttliche Urpotenz muss das Übergewicht bekommen auf Erden. Diese Prüfung und Messung, ob dem so sei, stellt ihn bei den Dämonischen immer vor akute, sichtbare Fälle, bei deren Anblick die ganze Gefahr vor ihm aufsteigt. Die Dämonischen sind die Beispiele, dass die Zurückgewinnung menschlicher Seelen an die göttliche Urpotenz schweren Störungen unterworfen ist und demnach jeder einzelne Kranke eine Bedrohung des Gnadenwerks bedeutet, also ernst genommen werden muss, nicht so sehr aus Mitleid mit seinem beklagenswerten Schicksal, als um des Glaubens willen, denn diesem können die Fundamente zertrümmert werden bei der Überhandnahme der Dämonen im Menschenleben. Der Verrückte ist das zersprungene Gefäß, das dem seelischen Hochdruck nicht mehr gewachsen war. Also eine nicht viel andere Auffassung, als sie heute die Psychiatrie gewonnen hat. Es kommt aber darauf an, dass die Verkündigung gelinge, und da darf eben das aufnehmende Gefäß nicht springen. Er kann also mit den Dämonischen nichts anfangen, als eben sie heilen. Jesus sah hier die Gefahren wüten, denen er entronnen war, um ein Haar, und er selbst hätte es auch nicht vermocht, dem Überdruck standzuhalten. So mag er sich uns als großes Beispiel jener begreiflichen Neigung begabter Ärzte darstellen, die sich die Psychiatrie als Spezialfach wählen und darin Hervorragendes leisten, die Wahl aber getroffen haben, weil sie unter der Ahnung stehen, der Schwermut wegen, zu der ich neige, käme ich wahrscheinlich doch einmal unter die Gemütskranken, denn also lieber als ihr Arzt. Diese Überlegenheit über die eigene Naturanlage erklärt am besten die von Jesus vollbrachten Heilwunder. Zweitens. Wichtig ist nun das Geständnis der Dämonen, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Gleich bei seiner ersten Heilung wurde er davon überrascht. Und sie kamen nach Kapernaum, und eben war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, und er schrie und sagte: Was machst du dir mit uns zu schaffen, Jesus vom Nazareth? Kommst du, um uns zu vernichten? Ich weiß, du bist der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn: Schweig still und fahre aus von ihm, und nachdem er ihn geschüttelt hatte, stieß der unreine Geist einen lauten Schrei aus und fuhr von ihm aus. Jesus selbst war von diesem Vorfall erschüttert. Und am Morgen früh vor Tagesanbruch erhob sich Jesus und ging aus der Stadt an einen verlassenen Ort, und dort hob er an zu beten. Markus 1, 21, 23 bis 26, 35. Im Verkehr mit Irren hörte Jesus nicht den verwirrten menschlichen Geist, sondern die dunkle kosmische Weltmacht in ihrer Verkörperung durch einen oder mehrere Bösewichte sprechen. Mit ihnen unterhielt er sich, wenn er mit Verrückten sprach. So ist es denn ergreifend anzusehen, wie es ihm ängstlich und misstrauisch an das Bewusstsein rührt, als würde er durch ihr Irresein in sich selbst auf einen eigenen Wahnzustand hingestoßen. Der Austausch der Seeleninhalte fand hier jedenfalls auf der gleichen Ebene statt, was nicht der Fall war, als er bei Caesarea dem Petrus über sein Verhältnis zur nationalen Messiaserwartung deutlich genug abfertigte. Ferner ist es recht bezeichnend, in welchem Zusammenhang Petrus vor Jesus sich als Sünder zu erkennen gibt. Lukas erzählt es uns. Simon Petrus fiel auf die Knie und sagte: Entferne dich von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin, Herr. Lukas 5, 8. Wenn Petrus sich jemals in dieser Lage vor Jesus befunden haben sollte, dann hätte er ein bedauerliches Unverständnis für das Wesen der Sünde, wie Jesus es auffasste, an den Tag gelegt. Danach wäre Sünder nämlich nicht der Kranke, sondern der Arme, und sein Herr müsste uns noch hinterher leid tun, um dieser peinlichen Erfahrung willen gerade an demjenigen Jünger, dem er das meiste Vertrauen entgegenbrachte. Denn um was ging es bei dieser Sündenerkenntnis des Petrus? Des Meisters Anwesenheit im Boote sorgte nach Enttäuschungen im Beruf für ein Wunder im Sinne eines unglaublichen Gewinnzaubers, da über dem Ertrag des Schleppnetzes fast die Boote gesunken wären. Entweder entsetzt sich nun Petrus über diese Einmischung in sein ehrliches Handwerk. Das scheint aber nicht gemeint zu sein. Oder aber die Erschütterung rührt hier von dem glänzenden Geschäftserfolge des göttlichen Segens, und Petrus nennt sich in diesem Zusammenhange einen Sünder, weil er mit seiner handwerklichen Berufsausübung niemals solche spektakuläre Ergebnisse zu erzielen vermochte. Will man bei Jesus nach einem Begriff der Sünde suchen, der nicht rein nur, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohne, aus der Vaterbeziehung, also dem religiösen Gottverhältnis, sondern aus der Bruderbeziehung, dem religiösen Weltverhältnis, abgeleitet wird, so lässt sich auch bei den natürlichen Gefühlen anknüpfen, wie sie im wohlwollenden Umgang mit Menschen gedeihen. Störung dieser selbstverständlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch sind bereits, wenn auch noch in Form eines menschlichen Unrechts, Sünde. So entscheidet Jesus in seiner ersten Zeit, weshalb auf einige Aussagen der Bergpredigt abzustellen ist. Aber warum siehst du den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, während du den Balken nicht siehst, der in deinem Auge ist? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, während doch der Balken dir im Auge steckt? Heuchler, nimm erst aus deinem Auge den Balken und dann sollst du zusehen, wie den Splitter aus dem Auge deines Bruders nehmen. Matthäus 7, 3-5. Wie jede andere Seelenangelegenheit hat Jesus vor allem diese wichtigste, dem Geflecht der Prinzipien und Begriffsurteile entzogen und dem entscheidenden Ermessen des Einzelnen, der im betreffenden Fall verantwortlich ist, zurückgegeben. Damit ist er aber weit entfernt, einen ungezügelten Subjektivismus in Rechte einzusetzen, die dieser nur missbrauchen könnte. Nicht um die Bindung zu sprengen, ist Jesus zum Immoralisten und Gesetzesverächter geworden, sondern um einer solchen Bindung die Kraft des Bindens wiederherzustellen, die ihr durch den sinnlosen Leerlauf des gesetzlichen Funktionalismus abhanden kam. Als Moses und die Propheten das Gesetz schufen, kam Israel unter eine sittliche Schöpfung, die lebensvoll wirkte. Aber die Gelenke und Schließmuskeln nutzten sich ab. Es blieb nur die Maschine der Gesetzlichkeit ohne ihr einstiges Leben zurück. Weil nun der Betrieb nicht stockte, ja im Gegenteil sich emsiger und glatter als je abwickelte, täuschte sich dieses ehemals sittenstrenge Leben weiterhin vor, ohne mehr vorhanden zu sein. Mit dem heutzutage gültigen Gesetzesbetrieb, so sah er ein und teilte er mit, ist das Salz dumm geworden. Matthäus 5,13, Lukas 14,34 folgende. Und selbst die apokalyptische Erschütterung vermochte der ausgelaufenen und eingerosteten Gesetzesmaschine kein neues Leben mehr einzuhauchen. Jesus blieb aber ein Bewunderer der mosaischen Gesetzeseinrichtung, ähnlich wie ein gebildeter Protestant heute vom kultischen Aufbau der römischen Messfeier sich zu hoher Bewunderung veranlasst sieht. Amen, ich sage euch, bis der Himmel vergeht und die Erde, soll kein Jota vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Matthäus 5,18. Das Leben der Menschen untereinander verlief nur dann segensreich, wenn ein solches Gerüst es ordnete und trug. Aber groß war sein Schrecken, dass die Menschen diese Wohltat der Lebensordnung nicht wert waren. Denn das war das Unheimliche und Verhängnisvolle am Vorhandensein des Gesetzes, dass es sofort zum entsetzlichsten Feinde des Lebens wurde, sobald es nicht organisch mit dem Leben verwachsen blieb. Dann stand das Gesetz außerhalb des Lebens als ein hässliches und gefährliches Gerippe, ein grinsendes Skelett hatte sich dann außerhalb des Leibes gestellt, von dem es zugedeckt sein sollte, um ihn kräftig zu stützen und zu tragen. Erst von dieser Wendung her verstehen wir ihn ganz. Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten herabzuwürdigen. Ich bin nicht gekommen, herabzuwürdigen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5,17. Der Gedanke ist dabei offenbar, hinein mit dem Gerüst sittlicher Verordnungen in das organische Leben, so dass man nur sagen kann, wo ist das Gesetz hingekommen, ich sehe kein Gesetz mehr, aber dafür spürt, das Leben hat seine kraftvolle Gestalt und Haltung gefunden, die ihm Gott zugedacht hat. An den einzelnen Geboten der zweiten Mosestafel gab Jesus großartige Beispiele einer Gesetzesauslegung, wie er sie sich denke. Und wohlverstanden, es sollten diese Worte nicht selbst wieder eine Autorität erhalten, die außerhalb der von ihnen ausströmenden Eigenkraft lag. Jesus wollte nicht durch seine Gesetzesauslegung das Gesetz selbst hinfällig machen, etwa so, dass anstelle des interpretierten und kritisierten Kodex nun ein dazu gelieferter Kommentar die dem Gesetz abgesprochene Geistesmacht für sich usurpierte. Wie wäre mit einer solchen Auffassung Jesus in seiner Gesetzeskritik verkannt worden? Nein. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er in der Notdurft war, und dass ihn hungerte, wie auch seine Gefährten, wie er da eintrat in das Haus Gottes, die Schaubrote aß, die zu essen doch nur den Priestern erlaubt war, und er gab auch seinen Gefährten davon. Markus 2,25 folgende. Oder auch bei der Sabbatheilung. Ist erlaubt, am Sabbattage Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu töten? Markus 3,4. Also, Grundsatz der jesuischen Lebenslehre: Das Gesetz besteht nur, wenn es die Güte des Lebens fördert. Darüber zu entscheiden, ob das Gesetz einen in Frage stehenden Lebenswert hemmt oder speist, steht dem Menschen zu, der im Bannkreis der göttlichen Gnade steht. Genauso wie er selbst zu Anfang der Bergpredigt, Matthäus 5, in deren erstem Kapitel das Gesetz korrigiert und am Schluss dieser Gesetzeslektion den Zuhörern gesagt wird, sie sollten so sehr lebenstreu werden, wie Gott selbst vollkommener Herr des Lebens sei. Nach Matthäus 5,48. Empfahl er dann auch als Gebetsinhalt Feindesliebe, auf dass ihr werdet zu Söhnen des Vaters im Himmel, weil er ja seine Sonne über Schlechte und Gute aufgehen lässt und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5,44b-45. Auch in den Seligpreisungen wird eben den Friedfertigen der Titel Söhne Gottes beigelegt. Matthäus 5,9. Vielleicht ist es doch nicht von ungefähr, dass Gottes Sohn sich zu nennen gerade derjenige das Recht hat, der durch seine Gesinnung am wenigsten Gefahr läuft, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Gottes Söhne sind Menschen dann, wenn sie in ihrem Verhalten Gewähr bieten, dass ihr Umgang mit Menschen aufgrund der Gesetzesbeobachtung möglichst reibungslos verlaufe. Jesus hat lange vor Goethe entdeckt, es gibt eine Höflichkeit des Herzens, und eben die Herzenshöflichkeit, die darin besteht, dass man niemanden etwas antue, was man widerführe, es einem selbst als unangenehm empfinden müsste, erklärt er als den Inbegriff von Gesetz und Propheten. Matthäus 7,12. Diesen herzensfröhlichen und friedfertigen aber legt er insbesondere die Bezeichnung Söhne Gottes bei. Sie sind seiner Meinung nach berechtigt, dem Gesetze den neuen Sinn unterzulegen und zu erklären. Hier liegt eine Bindung vor in diesem Sinne oder hat eine Lösung zu erfolgen in jenem Sinne. Für eine solche Gesetzesauslegung sind Söhne Gottes, meint Jesus, unbedingt souverän. Und sie sind auch berechtigt, in solcher Richtung Rates zu pflegen, ja Beschlüsse zu fassen. Weshalb denn auch mit völligem Scharfblick die Grundlagen eines künftigen Kirchenrechts auf diesem Fleck der jesuischen Lebenserklärung angelegt worden ist. In Wahrheit, ich sage euch, alles, wenn ihr es binden werdet auf Erden, wird gebunden sein im Himmel, und alles, wenn ihr es löst auf Erden, wird gelöst sein im Himmel. Matthäus 18,18. Aber schon bei der früheren Gelegenheit soll er dieses Recht auf souveräne Korrektur des Gesetzes dem Petrus bestätigt und eingeräumt haben. Nun, auch ich sage dir, du bist der Felsenmann Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden nichts gegen sie vermögen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was du auf Erden binden wirst, wird gebunden sein in den Himmeln, und was du auf Erden lösen wirst, wird gelöst sein in den Himmeln. Matthäus 16,18 folgende. Seit mehr als einem Jahrtausend steht dem mosaischen Gesetz das römisch-katholische Kirchenrecht gegenüber, das sich auf dieses Wort stützt und beruft. Die Berechtigung wird aus konfessionellen Bedenken angefochten. Aber die Papstkirche kann doch ihren Schriftbeweis mit weitgehender Wahrscheinlichkeit antreten. Der irdische Jesus ist der Meinung gewesen, dass wer in seinem Sinne ein Sohn Gottes ist, auch zur Korrektur des mosaischen Gesetzes befugt ist. Das heißt, ähnlich wie er selbst mit einem "Ich aber sage euch" den Wortsinn des alttestamentlichen Gesetzes umdeutete und abänderte, darf nun auch ein Sohn Gottes von der Gesetzeseinhaltung absolvieren. Jesus konnte selbst natürlich noch keine Ahnung davon haben, dass diese Söhne Gottes einmal asketische Priester sein würden. Aber er hat auch der Wirkung seines Namens freien Lauf gelassen für den Fall, dass der betreffende Taumaturg nicht zu seinen Anhängern gehöre. Markus 9, 38 bis 41, Lukas 9, 49 folgende. Abänderung und Ablass von Gesetzesvorschriften, wie sie Jesus namentlich beim Sabbatgebot selber vornahm, in der eingestandenen Absicht, ein Beispiel aufzustellen, gab er also jedem anheim, der auf seinem Boden stand, das heißt, in seinem Namen sich vom mosaischen Gesetz freimachte, auch wenn er im Übrigen nicht zu seiner Enderwartungssekte zählte. Wesentlich war die Aufstellung einer anderen Bindung, als sie das mosaische Gesetz vorschrieb. Da nun schiebt sich bei Jesus etwas Grundsätzliches in seiner Stellungnahme zum Gesetz ein, was man als eine Sündentheorie auffassen könnte. Dem Juden war Sünde ungehorsam gegen das Gesetz. Demgegenüber erklärt Jesus, wer Gottes Sohn in jenem Sinne der Friedfertigkeit und Herzenshöflichkeit sei, der sei ein Herr über das Gesetz geworden und damit ein lebendiger Verwalter der göttlichen Urmacht auf Erden. Jesus hat da also doch, und es ist das die einzige Gelegenheit, wo man ihm solches nachsagen kann, an eine Befestigung seiner Nachwirkung über sich selber hinaus gedacht. Er hielt es für möglich, dass sich auf seine Verkündigung eine Organisation gründe. Zweck einer derartigen Kirche, wenn es dazu kam, konnte dann aber nichts anderes sein, als die Bindung oder Lösung der Seelen in Verwaltung zu nehmen. Eine Wunderheilung, die ihm glückte, wollte Jesus für alle Fälle vom Priester kontrolliert wissen. Markus 1, 44, Matthäus 8, 4, Lukas 5, 14. Dass sich die Korrektoren des mosaischen Gesetzes zu einer eigenen Anstalt zusammenschlossen, die nun ihrerseits Gesetzesübertreter, wenn solche Anklage erhoben wurde, wie von den Pharisäern gegen seine Jünger, Markus 2, 18, Matthäus 9, 14, Lukas 5, 33, prüften und in Schutz nahmen, das lag unbedingt im Kreise eines äußern Niederschlags, den seine Verkündigung zurückließ, und kann also bedingt für historisch gelten. Doch ist das einstweilen nur die negative Seite einer eigentlichen Sündentheorie. Es soll der angebliche Sünder geschützt werden, der vom Standpunkt des Lebens aus zu Unrecht bezichtigt wurde, einer zu sein, weil er vom Standpunkt des Gesetzes aus es allerdings war. Sünde ist nicht Abfall vom Gesetz, sondern Abfall vom göttlichen Leben. Und das Gesetz entstammt zwar göttlicher Absicht, aber es ist nun außerhalb des ihm von Gott zugedachten Dienstes am Leben geraten und zu einem Werkzeug des Bösen geworden. Nun ist aber das Gesetz nicht das einzige religiöse Datum, auf das die Beurteilung, ob Sünde vorliege oder nicht, sich bezogen sieht. Das andere religiöse Datum, das nicht weniger eine Unterlage für ein sündiges oder ein sündloses Verhalten des Menschen abgibt, ist der Glaube. Nur heißt es bei diesem nicht, wie beim Gesetz, was des Guten zu viel ist, sondern was des Guten zu wenig ist. Kleinglaube ist zwar noch nicht Sünde, er liegt aber in der Richtung zu ihr hin, weil durch ihn das Leben an seiner weiteren Entfaltung verhindert werden kann. Als der Synagogenvorsteher Jairus Jesus einen Weg ersparen soll, weil laut eben eingetroffener Nachricht sein Töchterchen verschieden sei, sagt Jesus zu ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5, 36, Lukas 7, 50. Den Jüngern im Boot auf dem stürmischen Meer ruft er zu: Wie furchtsam ihr seid, Kleingläubige. Matthäus 8, 26a. Ebenso dem Petrus, der untersinkt: Kleingläubiger, was zweifelst du? Matthäus 14, 31. Oder als die Jünger ohne Proviant unterwegs waren: O ihr Kleingläubigen, was bekümmert es euch, dass ihr kein Brot bei euch habt? Matthäus 16, 8. Jesus zeigt sich uns auch sonst immer aufs Neue enttäuscht von dem geringen Zutrauen, das die Menschen zu der schöpferischen Kraft des göttlichen Lebens haben. Und besonders fällt ihm das auf an denjenigen, die ihm nahestehen. Haben sie denn auch gar nichts in sich von dem, was sein Höchstes ausmacht? Ist er selbst nicht immer aufs Neue erstaunt von der Wunderkraft des Lebens, das immer mehr bietet, als man erwartet? Da darf der Mensch nicht zurückbleiben. Jesus könnte mit unserem Dichter sagen: Genug ist nie genug. Er kennt nur eine steigende, überbietende, komparative Haltung zum Leben. Und darunter versteht er eben den Glauben. Auch seine Meinung von der Sünde ist also nur ein Ausfluss von seiner apokalyptischen Grundlehre der Metanoia oder der unwiderstehlichen Macht der Regeneration, die mit einem wahren Leben in Gott gegeben ist. Das überströmende Herz, der Überschwang des Herzens, wörtlich so Matthäus 12, 34, Lukas 6, 45, ist ihm der Lebenszustand, auf den er alles zurückführt, was echter Glaube ist. Daher ihm alles, was nicht überfließt und nur eben der Anforderung genügt, die pflichtgemäß erscheint, für minderwertig gilt. Das bloß Genügende ist ungenügend. Von da kommt auch die Sünde her, von dieser Sattheit, die der Sehnsucht im Wege steht. Ein Zusammenhang bei Lukas macht das besonders deutlich. Nachdem Jesus die Notwendigkeit des Vergebens hervorhob, und zwar nicht jene Forderung des 70-mal 7-mal Matthäus 18, 22, wohl aber des Siebenfachen erhoben hat, fährt er fort. Und die Apostel sagten zum Herrn, vermehre uns den Glauben. Und der Herr sagte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und wer unter euch, der einen Knecht am Pfluge oder auf der Weide hat, wird ihm sagen, wenn er vom Feld zurückkehrt, sogleich komme ich her und setze dich hin. Aber wird er ihm nicht sagen, richte mir mein Abendessen und schürze dich und warte mir auf dass ich esse und trinke. Nachher kannst du selber essen und trinken. Dankt er es etwa dem Knechte, dass er tat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr getan habt alles, was euch befohlen ist, so sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir tun mussten. Lukas 17, 5 bis 10. Das Belassen des Lebens beim Pflichtniveau gilt Jesus als die Brutstätte der Sünde. Es ist kein Überschwang da. Und damit ist der Zustand geschaffen und geduldet, von dem es heißt, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Matthäus 12, 35. Sünde ist da nicht selbst ein Zustand oder eine Substanz, sondern Folge und Eigenschaft. Die Fäulnis des gehemmten, unterdrückten, absterbenden Lebens. Merket ihr nicht, dass alles, was zum Munde eingeht, in den Bauch kommt und in den Abort entleert wird? Was aber aus dem Munde hervorgeht, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Raub, Lüge, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Das Essen mit ungewaschenen Händen aber verunreinigt den Menschen nicht. Matthäus 15, 17 bis 20. Die Sünde ist nichts Zuständliches, sondern Trübung und Hemmung des gottgewirkten Lebensablaufs. An ihr liegt nichts, wenn nur das Leben die Oberhand behält. An ihr liegt alles, wenn das Leben in Bedrängnis gerät. Die Gesamtlage entscheidet. Drittens. Jesus erblickt in der Sünde überhaupt keine Folge der menschlichen Entschlussfähigkeit. Sie ist ihm eine kosmische Angelegenheit. Sünde ist das irdische Widerspiel des Kampfes der beiden Urpotenzen Gott und Teufel. Unter günstigen Umständen werden Gehirnkranke hellhörig für die Vorgänge in ihrem Leibe und vernehmen in der Trance im Zusammenhange mit ihrer Leibesverfassung wirklich Stimmen, die durch etwas Konkretes vermittelt sind. Wenn also Jesus auf Dämonische zutrat, wenn er mit seinen Handflächen sie beeinflusste, so konnten da Wahrnehmungen entstehen, die den Vorzug gegen eigentliche Halluzinationen hatten, nicht völlig in der Luft zu schweben, also noch, wenn auch auf einer weit ins Unterbewusste versenkten Stufe, den Anspruch der Wirklichkeit erheben konnten. Daraus ginge für uns hervor, dass jene Wundergeschichten nicht durchaus nachträgliche Fabeln der Gemeindeerfindung zu sein brauchten. Die Irren können tatsächlich sich so benommen und geäußert haben. Und was wichtiger wäre, Jesus hat diese ihre Zurufe und Schreie nicht nur angehört, sondern auch ernst genommen. Aus ihrem Munde vernahm er etwas anderes als Menschenmeinung und damit auf alle Fälle etwas Höheres. Für die Auslegung der synoptischen Texte ist bei dem breiten Umfang, den hier die Vorfälle mit den Dämonischen nehmen, damit nicht wenig gewonnen. Jesus war nach den Anschauungen der antiken Welt einem Wahnsinn nahegerückt, der für ihn eine weitgehende Wirklichkeit bedeuten musste. Es war ein heiliger Wahnsinn, wie er im Altertum zur Religion gehörte. Vorab mit jenem Gadarener, der in zerfallenen Nekropolen sein Wesen trieb und in kultischer Nacktheit auf ihn zutrat, umfängt uns die wahngeschwängerte Luft alter Tempelkultur. Markus 5, 1 folgende, Matthäus 8, 28 folgende, Lukas 8, 26 folgende. Unter den Synoptikern ist Markus der eigentliche Dämonologe. Außer der allgemeinen Ausübung des Exorzismus beschreibt er ausführlich Einzelfälle. Der Synagogenbesucher in Kapernaum, Markus 2, 23, der Blindstumme, Markus 3, 21 folgende, setzt Matthäus 12, 22 voraus, der Gadarener oder Gergesener oder Gerasener, Markus 5, 1 folgende, die Tochter der an einen Griechen, Diaspora-Juden, verheirateten Syrophönikierin, Markus 7, 26, der Taubstumme in der Dekapolis, Markus 7, 31 folgende, war aber kein eigentlicher Exorzismus, so wenig wie der Blinde, Markus 8, 22 folgende. Und dann vielleicht der am meisten akute Fall des epileptischen Knaben gleich nach dem Abstieg vom Berge der Verklärung. Markus 9, 15 bis 28. Etwa ebenso viel Heilungen betrugen nicht dämonische. Wieso haben diese Dämonenheilungen nun einen Hintergrund in realen, wenn auch okkulten Naturvorgängen? Gewiss kann die psychologische Erklärung nur eine sehr schmale Spur verfolgen. Hier ist sie. Der Dämon schreit Jesus aus dem Verrückten von Kapernaum an. Was willst du von uns? Bist du gekommen, uns zu verderben? Wir wissen, wer du bist. Markus 1, 24. Jesus erlebt diesen Anruf zu Beginn seiner Laufbahn als Eschatologe und Apokalyptiker, ausgerechnet schon bei seiner ersten Heilung, nachdem er eben in der Wüste den schweren Innenkampf um die Form seines esoterischen Auftretens entschieden hat. Die Anwendung magischer Gewalt hatte er in sich verabschiedet und sich dafür entschlossen, als Liebesheiland das Reich der göttlichen Gnade zu verkünden. Nun wird er gleich an diesen Kampf der eigenen Brust erinnert und muss dennoch auf seine Möglichkeit magischer Kraftanwendung zurückgreifen. Wenn sich auch diese Gewalt des Magiers, über die er verfügt, nun nicht gegen Menschen, die sich der Magie für seine Zwecke unterwirft, sondern gegen die Dämonen entlädt, von denen der Verrückte besessen ist. Sofort zog sich auf diesen ersten Zusammenprall hin der okkulte Kreis wie ein Ansturm gegen ihn zusammen. Da es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht zum Reden kommen, denn sie wussten, mit wem sie es bei ihm zu tun hatten. Markus 1, 32 bis 34. Zunächst darf der Unterschied nicht verwischt werden, den der Text hier wie sonst festhält, zwischen Jesus, dem Arzt und dem Exorzisten. Die Verrückten gehören nicht zu den Kranken. Sie rangieren höher als diese, da sie in den bösen Wichten kosmische Mächte beherbergen. Und da tritt eben in Jesus der Gottesstreiter auf den Plan, der Heilige Gottes. Er fühlt sich nicht als Messias angeredet, wohl aber erkannt als Inhaber magischer Gewalt und erschrickt, weil ihm dadurch das im Wüstenaufenthalt sorglich bereinigte Konzept verrückt wird, dass er nicht als Zauberer oder sonst irgendwie Magier im eigentlichen Sinne sich betätigen will. Daher versteht er die Mundart der bösen Wichte, das Volk aber versteht sie nicht. Noch müssen wir daran erinnern, was der Dämonenglaube der alten Kultur bedeutete. Sie sind die Überbleibsel der agraren Urreligion im Unterschied von den Stadtgöttern. Im Dämon fügt das Mana oder Manitou oder wie sonst die Urbeseelung zu nennen sei, sich dem Viel- oder Eingötterglauben der großen Stadt- und Kriegskulturen ein. Da Pracht und Glanz an Olymp und Parnas übergingen, sahen sich die Dämonen auf das Piratenhandwerk angewiesen und stahlen sich Menschen, die vor ihnen nicht auf der Hut waren. Jahrhunderte vor Jesus hat der griechische Arzt Hippokrates in seinem Traktat von der heiligen Krankheit für Aufklärung gesorgt und zum Beispiel von der Epilepsie geschrieben: Das wird man am besten erkennen bei den von dieser Krankheit befallenen Schafen und besonders bei den Ziegen. Wenn man den Kopf durchschneidet, so wird man das Gehirn feucht finden und ganz mit hydropischer Flüssigkeit angefüllt. So verhält es sich auch bei Menschen. Mit dem Gehirne denken wir, erkennen wir, sehen und hören wir, erkennen Gutes und Böses, bekommen maniakalische Anfälle, Geistesverwirrungen. Deshalb behaupte ich, das Gehirn sei der Interpret des Bewusstseins. Von dieser Einsicht war Jesus so fern wie nur möglich, als er seine Diagnose des Epileptischen stellte. Und er befragte seinen Vater, wie lange es sei, dass dies an ihn gekommen. Er aber sagte, von Kindheit auf. Oft hat ihn der Geist auch ins Feuer geworfen und ins Wasser geworfen, um ihn zu verderben. Wenn du aber etwas vermagst, so hilf uns und erbarme dich unser. Und Jesus sprach: Wenn du vermagst, sagst du, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alsbald schrie der Vater des Knaben: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, 21 bis 24. Die Heilung des Dämonischen im Lande der Gadarener verlief so. Die Leute kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er bekleidet und vernünftig dasaß, und da er in das Schiff stieg, bat ihn der geheilte Besessene, bei ihm bleiben zu dürfen, und er erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm: Geh nach Hause zu den Deinigen und melde ihnen, wie Großes Gott an dir tat und sich deiner erbarmt hat. Markus 5, 15, 18 folgende. Die ganz andere Welt, in der Jesus lebte, zeigt sich an diesen Heilungen, die vielleicht wirklich dauernde Befreiungen und Gemütsberuhigungen herbeiführten. Wo nicht nur wir, sondern schon in vorchristlicher Zeit griechische Beobachtung vom Gehirn und seinen Nerven sprechen, gibt es für Jesus nur Glauben oder Unglauben. Er nahm also an dem Aberglauben der Ungebildeten am Hares teil. Und da das bei den Beteiligten mit Erfolg geschah, so haben wir darin eine Form seiner Gewissheit zu sehen, mit der er sich immer wieder seine und aller Gottes Söhne Zugehörigkeit zur göttlichen Urmacht auf Erden zu versichern mochte. Und damit stoßen wir auf den letzten Grund seines Glaubens. Ergriffen und zu Boden gedrückt von der Übermacht des Leidens auf Erden, das wir oft genug lesen. Ihn jammerte unter anderem Matthäus 9, 36, 14, 14, 15, 32, Lukas 7, 13. Wurde ihm am Leiden das sieghafte Weiten der göttlichen Urpotenz auf das Tiefste offenbar. Dies ist nun ein entscheidender Beweis für die klaffende Größe des Abstandes, den er zum Alten Testament und dessen ganzer Weltauffassung gewann. Die alttestamentliche Religionsweisheit erreicht einen erhabenen Gipfel im Problem von der Theodizee, wie sie das Buch Hiob großartig entwickelt. Der Dulder auf dem Aschenhäufchen findet sich mit dem Glück der Gottlosen ab, in Ergebung und Bescheidung, ohne deswegen Gott, der ihm völlig zum unverständlichen Schicksal sich verflüchtigt, den Abschied zu geben. Es wird weiter an Gott geglaubt, und zwar aufrichtig und ohne Bitterkeit, weil nämlich die artlichen, gattungsmäßigen Schranken menschlichen Daseins erkannt worden sind. Aus dieser Einsicht ist sie einmal unter bittersten Erfahrungen gewonnen, steigt etwas empor, was man den vorchristlichen Protestantismus nennen könnte und hinter dem auch die letzten griechischen Errungenschaften, zum Beispiel die Ataraxis des Demokrit oder die kataleptische Fantasie der Stoiker, noch zurückbleiben. Dem Weisheitslehrer in Jesus sind nun gewiss die pessimistischen Höhepunkte des hebräischen Nachsinnens nicht entgangen. Der Mensch ist wie Gras, Psalm 103, 15. Wir müssen von hinnen, Psalm 90, 5. Es welkt die Blume, fährt Gottes Hauch über sie hin, Jesaja 40, 7. Der Mensch, der Weibgeborene, flieht wie der Schatten und hält nicht stand, Hiob 14, 1. Folgende. Aber weiter gelangt Hiob nicht, als dass er sich nicht zum Ankläger Gottes, Hiob 40, 2, berufen fühlt. Wenn Jesus unter der Übermacht seines Schicksals sich zufrieden gab, indem er zusammenbrach, so hat daran das Urerstaunen teil, das durch das apokalyptische Erlebnis in ihm frei geworden war. Er hatte die Größe des gütigen Gottes als etwas so Ungeheures vor sich gesehen, dass er es gar nicht glauben konnte, das Leiden sei auf Erden wirklich dauernd in der Übermacht. Auf der einen Seite herzbrechendes Leiden in einem nicht zu leugnenden Übermaß auf der Welt, auf der anderen Seite die Größe Gottes mit unaussprechlichen Wundertaten. Ja, da stand eben der Mensch vor der offensichtlichen Unvereinbarkeit der Urpotenz und hatte die Wahl. Oder vielmehr, er hatte dann eben nicht mehr die Wahl, wenn er selbst ein Sohn der Gnadenwahl geworden war und der Elite der göttlichen Urmacht angehörte. Es blieb also bei Jesus nicht bei einer willensmäßigen Auseinandersetzung mit dem Leiden. Für ihn gab es keine Theodizee. Das Glück der Gottlosen beschäftigte und quälte ihn nicht, denn er spürte das Leiden nicht mehr. Er spürte nur eins, er war des göttlichen Vaters gewiss. Deshalb blieb es auch nicht bei der Zwiesprache mit den Dämonen, sondern kam zur Zwiesprache vom Gethsemane. Aber, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Markus 14, 36, Matthäus 26, 39, Lukas 22, 42. Da hörte Jesus auf, für die göttliche Urmacht auf Erden zu kämpfen. Ein süßer Zweifel warf ihn auf die Knie, ob Gott ihn wirklich nicht mehr nötig habe und also fallen lasse. Aber er sah sein Los auch jetzt nicht unter der Möglichkeit, dass Gott Unrecht handle. Mehr als je überwältigte ihn der Tambos, der jedes Problem ausschließt, und voll des Staunens sank er vergehend in das Urphänomen des göttlichen Vaterwillens.
Viertens. Die hellere Stimmung bis zum Scheitern der Anbruchsaussendung der Jünger, also erste und zweite Zeit, mit dem Symbol der Hochzeitsfreude bei Anwesenheit des Bräutigams, macht einem anderen Zukunftsbilde der zu Gott berufenen Platz. Hatte es geheißen, selig, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen, Lukas 6, 22, so lastete nun die Untergangswolke auch über den Nicht-Bösen. Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern über euch selbst und eure Kinder. Lukas 23, 28. Das Ergebnis dieser inneren Sammlung und Nachforschung war die Gewinnung eines eigentlichen Glaubenssatzes, und das war die Gewissheit von der Erwählung oder Prädestination des Menschen durch Gott. Der Erwählungsgedanke erwächst aus der erlebten Erfahrung heraus. Vielleicht war das mit ein Grund, warum er seit der dritten Zeit seine Lehrtätigkeit einschränkte. Was lag dann schließlich an Allah, also auch an seiner Verkündigung? Und als er sich allein befand, fragten ihn diejenigen, die ihn umgaben wegen der Gleichnisse, und er sagte ihnen: Euch ist gegeben das Geheimnis des Gottesreiches, aber denen, die draußen stehen, kommt alles nur in Gleichnissen zu. Habet Acht auf das, was ihr hört. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen, und es wird euch noch obendrein gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird genommen, was er hat. Markus 4, 10 folgende, 24 folgende. Der Nichtberufene wird in die Verdammnis gestoßen. Jesus hat mit dem Gedanken der Wahl die Lücken und Überschüsse in seiner von Grund aus ablehnenden Stellung zu aller und jeder grundsätzlichen Gesetzlichkeit ausgeglichen. Die sittliche Selbsterrettung auf dem Wege der Gesetzeserfüllung kann Gottes Pläne durchkreuzen, kann auf Gott einen Druck ausüben. Das Do ut Des der Opferpraxis schon in der primitiven Religion. Die göttliche Erhabenheit muss unter allen Umständen gewahrt bleiben, und so darf seiner Willkür der Wahl keine Schranke gesetzt werden. Alles hängt vom König ab. Die Hochzeit des Thronfolgers tut das ergreifend dar, wie da der König seine Knechte aussendet und die Geladenen nicht kommen wollen. Wer der öffentlich ergangenen Einladung folgend an der Königstafel sich niederlässt, muss darauf gefasst sein, dann doch nicht würdig befunden zu werden. Eingeladen ist er wohl, aber damit ist noch nicht gesagt, dass er dazu gehört. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten zusammen, was sie fanden, schlechte und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Da aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, erblickte er daselbst einen Menschen, der hatte kein Hochzeitskleid an. Und er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne Hochzeitskleid? Er aber verstummte. Hierauf sagte der König zu den Aufwärtern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis draußen. Dort wird sein Heulen und Zähneschnattern. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Matthäus 22, 9-14, Lukas 14, 23 folgende. Aber nicht nur der Willkür Gottes, auch dem Vorherwissen Gottes ist alle Freiheit eingeräumt. Gott kann sich erst einmal irren. Die Berufung kann Unwürdige erreichen, und die Wahl ist dann die Nachprüfung des ergangenen Rufes, sofern ihm Folge geleistet worden ist. Der Entscheid steht immer bei der Gesinnung Gottes. Der Spielraum der göttlichen Gnade ist unermesslich. Der reiche Jüngling kann zu den Erwählten gehören und kommt dann ins Reich Gottes, ohne für seine Bekehrung einen Finger gerührt zu haben. Über der öffentlichen Gerechtigkeit in Reue und Buße waltet also etwas Höheres, das geheim bleibt und sich jedem menschlichen Wissen entzieht. Doch verzichtet die göttliche Erwählung auch nicht auf den äußern Augenschein, wenn ihre Güte besondere Lieblinge auszeichnen will. Die geistig Armen, die Sanftmütigen, die Friedfertigen tragen ihre Erwählung um dieser ihrer Eigenschaften willen auf der Stirne geschrieben. Ihr Zustand verbürgt von vornherein die Herzensbeschaffenheit, die ihnen die Gnadenwahl zuzieht. Die zielsetzende Buße wird damit hinfällig, über alle Mühe und alles Verdienst hinaus gibt es auch eine natürliche, angeborene Begabung für die Reichszugehörigkeit, das Licht der Welt und die Stadt auf dem Berge. Der Erwählungsgedanke nimmt nun auch dem Lohnbegriff alles Erniedrigende und Anstößige. Nur durch diese gelegentliche Ritzen können wir in die ungeheure Arbeit hineinspähen, die Jesus innerlich aufwendete, um Gott die Ehre und dem Menschen die Rettung zu sichern. Als er dem Volkserfolg auswich, hat er dagegen die höhere Wirklichkeit geheimer Erkenntnis eingetauscht. Es war ja wohl eine Dogmatik, die er sich da ausbaute, aber dabei bemeisterte er eine Fülle von Einsicht, Erfahrung und Mitgefühl. Das Gesetz konnte also auf Zusehen hin für den einzelnen Fall in Kraft bleiben. Der Erwählungsgedanke hielt ihm jedes Mal die Waage als Generalvorbehalt, so dass damit eben das Gesetz sich von Mal zu Mal in seinem innersten Wesen, nämlich in seiner unbedingten Gültigkeit, aufs Spiel gesetzt sah. Und so ist denn allerdings im Verlauf der jüdischen Linie die Höhe Hiobs durch Jesus wieder gewonnen worden, dessen Glaube vor dem strafenden Gott an den gnädigen Gott zu appellieren die Kraft besaß. Man versteht nun auch, warum bei der Art, wie Jesus erlebt, vom äußeren Schicksal das innere Geschehnis sich unabhängig hält. Sie gehen einander manchmal nur noch wenig an. Ob er mitten in allem Volk die Menge begeistere, ob er in entlegener Gegend einsam für sich sei, ob er in einem zweiten öffentlichen Hervortreten auf dem Wege nach Jerusalem und in der Stadt selbst das Schicksal herausfordere, die Seelenkraft Jesus stellt sich zu alledem gebieterisch und überragend. Seine innere Gewissheit übernimmt die Führung. Sein Bewusstsein vom Menschensohn, das von einem Menschen wie ihm der gute Ausgang der letzten Dinge abhänge, leuchtet, wenn immer möglich, nur ihm selbst. Mit banger Eifersucht schiebt er vor dieses sein heißes Seelenfeuer die schließbaren Außenklappen der Blendlaterne. Diese Schutzvorrichtung besorgt er sich aus den beiden dogmatischen Gedanken der Eschatologie und der Prädestination. Diejenigen, die es schaffen und heraufführen, sie sind erwartet und sind erwählt. Jesus fasste die Gewissheit von der göttlichen Auswahl auf, im Gegensatz zu der Gewissheit der bösen Wichte, die ihn den Sohn des Höchsten nannten und ihrem verworrenen und wüsten Stammen und Schimpfen. Tief und dunkel strahlten seine Gedanken der teuflischen Vernichtungsbotschaft entgegen. Bei beiden ging es um das Gleiche, das auch zugleich das Ganze war. Die Menschenliebe fiel da nicht in die Waagschale der Entscheidung, Sie war eine untere Stufe der Verkündigung. In der Auswahl hingegen gipfelte das Geheimnis der Lehre. Hier wurde eben mehr als Menschliches vorgetragen, während die Nächstenliebe nicht über die menschliche Erlebnisebene hinausragte. Da beginnt nun erst für die Zuhörer und Anhänger Jesus in seiner Einzigkeit, der Mensch wie ich, der Menschensohn, und damit eine ganz neue Tatsachenreihe. Und auf ihr, nicht auf dem Gebot der Menschenliebe, dessen Wert ja davon abhängt, ob und in welchem Maße es erfüllt wird, fußt die religiöse Gewissheit, die Jesus bringt. Die erste Menschwerdung, die Erschaffung des Adam, war ein Versuch gewesen, und schon Paulus hat ja dann des Langen und Breiten dargetan, dieser Versuch sei missglückt. Aber wie viel radikaler wurde das vom Täufer und gar von Jesus ausgesprochen. Mit dem missratenen Rest der Menschheit wird gründlich aufgeräumt. Es tritt der neue Äon ein. Jener wird Hölle, sein Los ist Heulen und Zähneschnattern. Da hat dann auch die Nächstenliebe ihre Berechtigung verloren, falls man darunter die wahllose Sympathie mit zufällig nahen Vertretern der menschlichen Gattung missverstehen wollte. Nun kommt die andere Substanz zu Ehren, und der Menschensohn setzt nicht mehr ein ungeläutertes Menschliches voraus. An sich ist durch ihn nichts gegen die Nächstenliebe entschieden, sie kann unter ihm erst recht ihre Pflege finden. Freilich auch an und für sich noch nichts dafür. Unter dem Menschensohn haben Mitleid und Nächstenliebe aufgehört, souveräne Lebenswerte zu sein, so hoch bei erfüllter Bedingung ihr relativer Wert reichen mag. Aber Relatives entscheidet nichts beim Menschen wie ich. Den Kern seiner Lehre bildet keinerlei Philanthropie, selbst wenn es bereits die Urgemeinde geglaubt hat. Sie konnte ihm gar nicht ins Innerste folgen, besonders nachdem sie von Paulus dazu gründlich verdorben war, der den echt jesuischen, von Jesus selbst gebrauchten Begriff durch den messianischen Mittlergott verdrängte, so dass jene Selbstbezeichnung Menschensohn in der zunehmenden kultischen Benötigung fallen gelassen wurde und früh aus der Gemeindelehre verschwindet. Das Befolgen auch der alttestamentlichen Summa bringt an das Reich hinan, aber nicht hinein. Das Halten des obersten Gebotes ist immer noch Judentum. Das jesuische Reich Gottes aber ist das Gegenteil von Judentum. Gottes und Nächstenliebe waren persönliche Eigenschaften des Jesus. Um ihretwillen ist er Vorbild geworden, und als Weisheitslehrer gereicht die Betonung gerade dieser beiden Gesetzesworte ihm zu hoher Ehre. Aber seine Lehre ist das noch nicht. Sehr schön und treffend ist von ihm gesagt worden, gleich wie aus den edelsten Nadelhölzern jene köstlichen Harze träufeln, mit denen man die Luft der Tempel schwängert, während andere Bäume auf demselben Wege das nützliche Terpentin erzeugen, so ist die Caritas, die aus einem solchen harten und edelstem Manne herausquillt, von solcher Gewalt, dass sie die andern Menschen zu bannen imstande ist. Wenden wir dies auf den sogenannten Heilandsruf an. Kommt her zu mir, alle mühseligen und Beladenen, ich will euch Erholung verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, der ich sanftmütig bin und leutselig. So werdet ihr Ruhe finden für euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Matthäus 11, 28 folgende. In der Anspielung auf das Joch könnten unmittelbar die Pharisäer aufs Korn genommen sein. Es war das ein ihrer Heilstechnik besonders geläufiger Ausdruck. Sie ließen es sich sauer werden in der Pflege ihrer Werkgerechtigkeit. So lautete denn der eigentliche Inbegriff ihrer Lebensauffassung, das Joch auf sich nehmen. Das Ziel, das sie vor sich sahen, wurde ja von ihnen auch nicht mit anderen Worten bezeichnet, als wir sie von Jesus her kennen, das himmlische Königreich auf Erden ausbreiten. Diesem Ziele nachtrachten, das eben verstanden sie unter dem Joch, das sie sich auferlegten. Nun sagt der matthäische Jesus, wie zur Erwiderung an sie, nach dem Gottesreich trachte ich auch. Wenn das aber ein Joch sein soll, so wisst es, das meinige ist sanft, die Last, die ich auferlege, ist leicht zu tragen. Wenn diese herrliche Abwehr pharisäischer Dialektik von der Gemeindetheologie herrührt, wie die Vorsicht der Forschung glaubt, annehmen zu müssen, und also, obwohl es immerhin möglich wäre, nicht von ihm selbst, der dann einen offenbar bekannten Spruch persönlich abgewandelt hätte, so ersieht man daraus, dass ihn die Urgemeinde keineswegs nur missverstanden und abgeschwächt hat. Jedenfalls ist ein Wesentliches an seiner Persönlichkeit mit diesem süßen Spruche erfasst und erklärt. Ein esoterischer Bestandteil seiner Lehre ist das dennoch nicht. Denn seine Lehre sagt allen denen Tod und Vernichtung an, die keinen Glauben haben und nicht in der göttlichen Auswahl inbegriffen sind. Darum gibt der Spruch vielleicht wirklich den Eindruck wieder, den Jesus persönlich hinterließ und den er selber somit vielleicht gar nicht in dieser Weise hätte ausdrücken können, weil er sich seiner nicht bewusst war. Auf den Typus aber, den er für die Reichslehre dogmatisch lehrte, auf den Menschen wie ich angewendet, wäre der Heilandsruf eine falsche Lehre. Der Menschensohn ist nicht liebend, versöhnend und dienend, sondern der unerbittliche Vollstrecker der Auswahl. Wie haben wir nun diesen neuen Typus Mensch wie ich zu verstehen, den Jesus aufgerichtet hat und den er darstellt? Wäre der Vergleich nicht allzu unangebracht und von vornherein einer Geschmacklosigkeit gleich zu achten, so könnte der Hinweis auf Nietzsches Übermensch, weil es doch eine Anschauung ist, an die unser Geschlecht sich einigermaßen gewöhnt hat, wenigstens so viel klarstellen, dass der Dekadenzmensch der geltenden Kultur keine Aussicht hat, irgendwie noch Nachsicht zu finden, sondern ausgerottet wird, um einem neuen Typus Mensch Platz zu machen. Aber während eine derartige Umwertungstheorie von vornherein zur fragwürdigen Rolle einer Ideologie verurteilt bleibt, weil ja doch keine Rede davon sein kann, dass die heutige Zivilisation mit einem Strich ausgewischt wird, so befand sich Jesus mit seinem Endgerichtsglauben in einer weit günstigeren Lage, da ihn ja weite Kreise seines Volkes teilten. Es konnte der Mensch die Lage ändern. Unselige Welt wegen der Ärgernisse, denn es ist notwendig, dass Ärgernisse eintreten, aber unselig der Mensch, durch den das Ärgernis eintritt. Wenn deine Hand oder dein Fuß dir Ärgernis bereitet, haue sie ab und wirf sie weit weg von dir. Besser ist für dich, verkrüppelt oder verstümmelt ins Leben einzugehen, als zweihändig oder zweibeinig ins ewige Feuer geworfen zu werden. Matthäus 18,7 folgende. In dieser radikalen Amputationsmaßnahme überwiegt aber keineswegs etwa der Schrecken über die Unzahl der Operation und ihre Gefahren, ja, ihre fantastische Unmöglichkeit der Ausführung, sondern die Freude an der Rettung, auf welchem Wege auch sie zu erreichen ist. Was findet ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich? Wird er nicht die anderen 99 auf dem Berg gelassen, um dasjenige zu holen, das sich verirrt hat, und wenn es ihm gelingt, es zu finden, in Wahrheit, ich sage euch, er wird an dem einen mehr Freude haben, als an den 99, die nicht verirrt gewesen sind. Matthäus 18,12 folgende. Das Unedle ist da und im Übermaß vorhanden. Die Welt trägt aber auch das Edle in sich. Dass dieses wegen des Unedlen nicht aufkommen kann, das ist der Skandal des noch bestehenden Weltalters. Damit aufzuräumen und den Skandal aus der Welt zu schaffen, dazu soll eben die Ankunft des Menschensohnes führen. Derjenige, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Das Feld ist die Welt. Der gute Same sind die Söhne des Reichs. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist die Aufhebung dieses Weltalters und die Schnitter sind die Engel. Desgleichen nun, als das Unkraut gesammelt und vom Feuer aufgezehrt wird, wird auch die Aufhebung dieses Weltalters vor sich gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet sammeln alle die Skandalträger und Unrechtstifter, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird sein Heulen und Zähneschnattern. Matthäus 13, 37 bis 42. Die Urgemeinde, die diesen Spruch im Sinne seines Urhebers ausfertigte, hat dann auch die tatsächlichen Umstände der eintretenden Endverwirrung ausgemalt. Wenn ihr dann also den Gräuel der Verwüstung seht, von dem Propheten Daniel geweissagt, dass er stehe an heiliger Stätte, der Leser soll da aufmerken. Dann sollen die in Judäa sind, sich in die Berge flüchten. Wer auf dem Dache ist, steige nicht nieder, um, was im Hause ist, an sich zu nehmen. Und wer auf dem Felde ist, soll nicht umkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren, und welche in diesen Tagen Säuglinge stillen, betet, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat eintreffe. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie keine war von Anfang der Welt bis jetzt und auch keine sein wird. Und wenn die Tage nicht verkürzt würden, kein Mensch würde gerettet werden. Aber wegen der Auserwählten werden jene Tage abgekürzt. Matthäus 24, 15 bis 22. Die Auserwählten haben es also in der Hand, durch die Vornahme der Reue vorzubereiten, dass sie aus dem Zusammensturz dieser Weltzeit als Gerettete hervorgehen. Nur müssen sie eben in der vergebenden Tätigkeit der Reue nicht erlahmen. Ist etwa nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass keines dieser Kleinen umkomme? Aber wenn dein Bruder sündigt, dann sprich ihm zu unter vier Augen. Hört er dich, so wirst du deinen Bruder gewonnen haben. Hört er aber nicht, so nimm dir noch einen oder zwei, also dass durch den Mund zweier oder dreier Zeugen die ganze Angelegenheit erledigt werde. Aber wenn er sie nicht hört, so sage es der Gemeinde. Und wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Matthäus 18, 14 bis 17. Wir haben es da mit Zeugnissen zu tun, auf welche Weise die Urgemeinde mit dieser wichtigsten Hinterlassenschaft, nämlich eben dieser jesuischen Erneuerungslehre, praktisch ernst zu machen suchte. Als Theorie, als Lehre, hätte sie heute etwa folgenden Inhalt. Angerufen ist die ganze Menschheit oder wenigstens ein großer Bruchteil aus ihr, denn es wird nur von vielen Berufenen, Kletoi, gesprochen. Ein einschränkendes Prinzip, schon für den Anfang, wird also vorausgesetzt, ohne dass über seine Grenzen und seine Tätigkeit Näheres bestimmt ist. Von den vielen Berufenen als Ausgangspunkt muss nun die Elite gewonnen werden. Die wenigen, die ins neue Weltalter eingehen dürfen. Das Prinzip der Auslese ist als ganz konkret und realistisch gegeben gedacht, im Sinne eines Rassenmerkmals, das man von Geburt her hat oder nicht. Die von Gott Auserwählten sind im Besitze eines Lebensorgans, das den nur Berufenen fehlt. Nimmt man also an, dass schon die Berufenen durch ein Sieb gegangen sind, dass man mit der alten Dogmatik Justificatio prima nennen kann, so wird das entscheidende Endgerichtsurteil durch einen Akt der Justificatio secunda gefällt, und wer dann durch dieses außerordentlich feinmaschige Siebnetz noch durchrinnt, denn der Weg ist schmal, der gehört der Menschenrasse an, die das neue Weltalter Gottes bevölkern wird. Die erste Rechtfertigung durch sittliche oder kultische Tüchtigkeit betrifft also nur eine menschliche Gerechtigkeit, stellt also nur eine Unterrasse fest, die für das neue Weltalter ausscheidet. Die zweite Rechtfertigung, im jüngsten Gericht vorgenommen, betrifft hingegen die göttliche Gerechtigkeit und stellt die Oberrasse fest, die Elite, die Gotteskinder. Das Gesetz rechtfertigt nicht für das Gottesreich. Die am Gesetz verzweifeln und zerbrechen, mögen sich nur des großen Vorsprungs bewusst sein, dessen sie teilhaftig sind, weil sie die Fesseln, die es zu brechen gilt, nicht mehr drücken. So beginnt denn die Bergpredigt völlig folgerichtig mit dieser Tröstung, die eine Feststellung in sich schließt, auf die vereinfachte und wahrscheinliche Aufnahme in die göttliche Auslese. Glückselig, die nicht am Geiste leiden, ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig, die Niedergedrückten, weil ihnen Trost werden wird. Glückselig, die Sanften, die nichts mit der Macht zu tun haben, weil ihnen das Erdreich zugehören wird. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, weil sie Befriedigung finden werden. Glückselig, die Mildtätigen, weil sie Barmherzigkeit erlangen werden. Glückselig, die ein reines Herz haben, weil sie Gott schauen werden. Glückselig, die Friedfertigen, weil sie Gottes Söhne heißen werden. Matthäus 5, 3-9. In dieser absichtlich etwas sinnunterstrichenen Wiedergabe und in diesem Zusammenhange hier fallen von diesem jesuischen Eudämonismus, der sich doch wahrlich nicht leugnen lässt, alle rührselig pietistischen Fransen ab, und er erschimmert in seiner klaren, marmornen, klassischen Härte und Kühle. Hier werden die Rasseneigenschaften der von Gott auserwählten Elitemenschen aufgezählt, mit dem folgenden Sinn zum Hintergrunde: Bemühungen ideologischer oder sonstiger Art sind gänzlich umsonst. An Gesetzen liegt es nicht. Entscheidend ist nur die vorhandene Gattung, die entweder die göttlichen Merkmale besitzt oder nicht besitzt. Man kann vom Erwählten einen Fingerabdruck nehmen zum Ausweise, dass er es ist, oder von dem bloß Berufenen zum Ausweise, dass er kein Gotteserwählter ist. Der Wille hat überhaupt nicht das geringste mehr zu bedeuten. Guter Wille macht nicht besser, schlechter Wille nicht schlechter. Ja, wie denn? Da soll nun wohl alles doch beim Alten bleiben. Oh nein, aber die kläglichen Selbstbeschwichtigungen müssen dahinfallen, als ob die Welt mit ihnen auch nur um Fingerbreite vom Fleck käme. Das Neue ist, dass nun und fortan Gott selbst die Hand im Spiele hat und die Menschen ihrer bisherigen Stümpereien enthebt. Die logische Folgerung dieser grundstürzenden wie grundlegenden Tatsache ist nun die: Wenn schon der Schöpfer Himmels und der Erde sich mit der Rettung des Menschengeschlechts befasst, dann kommt diese Rettung nur als neue Weltschöpfung in Frage. Das ist aber gleichbedeutend mit der Erschaffung einer neuen Menschenart. Nachdem Jesus diese gewaltige Eingebung visionär erfasste, hatte es dann Paulus verhältnismäßig leicht, seine Sprüche von der neuen Kreatur und vom zweiten Adam zu bilden. Galater 6,15, 2, Korinther 5,17, 22, 45, Römer 5, 12, 14. Der Menschensohn tritt also in die Welt ein, weil auf der Welt die bisherige Menschenart zugrunde gehen muss. Sein Erscheinen ist der Beweis dafür, dass dieser Weltuntergang unbedingt bevorsteht. Die neue Art ist da. Jesus spürte das seit der Taufe an seiner eigenen Leibseele mit äußerster Gewissheit. Also sind die Tage der alten Art unerbittlich gezählt. Seine Verkündigung hat nun freilich diesen ihren innersten Kern weit mehr verbergen müssen als mitteilen dürfen. Und deshalb war auch das, was man einst messianisches Selbstbewusstsein nennen zu müssen meinte, eben gerade der schwere Kampf gegen dieses Selbstbewusstsein als Form einer unerschütterlichen, welterschaffenden Gewissheit. Die Synoptiker enthalten ja genügende Andeutungen, dass es Jesus die Schamröte ins Gesicht trieb, wie einem, der auf einer Tat ertappt wird, so oft es so aussah, als sollte er nun von den Jüngern oder dem Volke, das ihm anhing, bei der Messiaswürde wirklich behaftet werden. Als Mensch wie ich in seiner Einzigkeit und ursprünglichen Gottesherkunft genierte er sich, wollen wir einmal sagen, der Messias zu sein. Außerdem hielt ihn sein Stolz davon ab, dieser drohenden Verwechslung vorzubeugen. Und gar die Zuhörer mitteilend über dieses ungeheuerlichste aller Missverständnisse aufzuklären, dazu sah er sich vollends außerstande. Davids Sohn, Menschensohn, das unbedingt, aber der Messias, nein, der eben nicht. Man hat nun, und zwar von außertheologischer, psychoanalytischer Seite, diese jesuische neue Rasse echter Gottmenschen sich klar zu machen versucht und ist auf die folgende glänzende Schilderung verfallen: Der Menschensohn ist eine Stelle im Schicksal der lebendigen Substanz, und zwar ihr Wendepunkt. Der Homo inferior, der sich selbst helfen will und niemals helfen kann, wird nun abgelöst, verdrängt, unmöglich gemacht durch den Homo superior, dem Gott hilft. Daher müssen in Zeiten, wo eine solche neue Art herauskommt, in der Substanz der Nächstverwandten, also der Elite, die im noch bestehenden alten Äon schon Merkmale des neuäonischen Volkes an sich tragen, Beunruhigungen und Verwirrungen, die Peirasmoi der kleinen Apokalypse vor sich gehen, die erst zur Ruhe kommen und den Ausgleich schaffen, wenn die neue Art voll gesichert ist, um in die Erscheinung zu treten. Dann kann sich aus ihnen die neue Menschheit auf der umgeschaffenen Erde bilden. Die Menschheit, die noch lebt und dekadent geworden ist, wird von der bevorstehenden anderen Menschheit, die dann Gott geschaffen ist, bedroht. Da spürt sie selbst wohl, ist daher von innen gesehen beunruhigt und, sofern sie noch Herzenstiefe ihr eigen nennt, verzweifelt. Ihre Geistesgeschichte, die sie qualvoll im Selbstbewusstsein aufzustellen sich bemüht, ist nichts weiter als der Versuch, sich die Tatsache ihres verlorenen Postens auszureden. Diese Beunruhigung nimmt zu, bei zunehmender höherer Art zugleich auch die Fähigkeit, die Haltung zu bewahren. Sie hat ein seelisches Gegengewicht, das sich im Körper spürbar macht und das die höchsten Typen, eben die Vertreter der hochtypisierten Rasse Homo superior, dauernd zu fühlen bekommen. In ihnen ist der Zustand der inneren Erschütterung des Menschengeschlechtes so weit vorgeschritten, dass sie gerade eben noch Menschen sind. Bei ihnen kündet sich der neue Schöpfungsakt bereits an. Aber er kommt nicht durch, weil die noch immer zurecht bestehende Art es verbietet. In dem Typus des Menschensohns, wie ihn sich Jesus nach dem danielischen Klischee für seine Verkündigung erschuf, steckt ein Gefühl kosmischer Metamorphose von diesem äußersten Vorposten der Menschheit, die mit sich selbst seit der empfangenen Taufgnade erreicht zu haben, er sich unerschütterlich bewusst war. Daher seine Scheu vor jedem wirklichen Selbstbewusstsein, das ihm unerträglichen Schwindel verursachen musste, sobald er darin etwas anderes als das nicht mehr wegzuschaffende, ihm als erstem widerfahrene Wunder göttlicher Gnadenerzeugung gesehen hätte. Er selbst, der Mensch wie ich, war ein Ding der Unmöglichkeit, sobald er ins Bewusstsein erhoben wurde. Begrifflich erfasst und dem Geiste zur Erkenntnis ausgeliefert war im Menschensohn die menschliche Art gesprengt und zertrümmert. Und doch lebte Jesus und wusste um sich als um denjenigen Menschen, in dem bei der Taufe das Psalmwort sich erfüllte. Dies ist mein Sohn, heute hab ich dich gezeugt. Man mag sich nach diesem Gedankengang einen Begriff davon bilden, welcher Art für Jesus seine göttliche Sohnsgewissheit war. Das neue Geschöpf der äonischen Rasse, Homo superior, stellte nun also er selbst in einem ersten Exemplar dar. Darin und nur darin und in nichts anderem bestand sein Idealismus und sein Selbstbewusstsein. Wie in also Philosophie oder sonst ein freies Denken nicht gelten lassen, weil er unzulänglich, gedankenflüchtig, rückständig, ja unzurechnungsfähig und verrückt sei, so soll das auch nicht ohne die erforderliche Einsicht in die historische Bindung geschehen, die ihm aus dem Erlebnis des Psalmworts vom Pneuma gezeugten Gottessohn erwuchs. Ihn ergriff die symbolische Wirklichkeit, in der er lebte, mächtiger als jede dingliche Wirklichkeit. Diese Theorie von Erschaffung Gott menschlicher Art auf Erden war für Jesus so wenig ideal, so sehr aktuelles Anliegen, dass er sich darüber nur in Form der dramatischen Schilderung eben der Metamorphose ausgesprochen hat. Die nach Lukas könnte wohl von ihm stammen. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es sein am Tage des Menschensohnes. Man aß, man trank, man heiratete, war verheiratet, bis zum Tage, da Noah in die Arche stieg und dann die Sintflut sie alle vernichtete, ebenso wie es geschah in den Tagen des Lot. Man aß, trank, kaufte, verkaufte, pflanzte, baute, aber am Tage, da Lot von Sodom wegging, fiel ein Regen von Feuer und Schwefel vom Himmel, der machte sie alle zunichte. Gleichso wird es auch ergehen am Tage, da der Menschensohn ankommt. Erinnert euch an Lots Weib. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, und wer es verlieren wird, wird es sich erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei Männer in einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere übergangen. Zwei Frauen werden am Mühlstein sitzen, die eine wird angenommen, die andere übergangen. Und sie griffen zum Wort und sagten: Herr, aber wo das? Er antwortete ihnen: Wo das Aas ist, Da sammeln sich die Geier, Lukas 17, 26 bis 37. Seit Jesus in einem ersten Zusammenstoß wegen der Sabbatheilung den Pharisäern erklärt hatte, so ist auch Herr des Sabbats der Menschensohn, Markus 2, 28, Matthäus 12, 8, Lukas 6, 5, trug er dieses Bild vom Menschensohn als Verkörperung vom Ausbruch der neuen Welt durch seine ganze Verkündigung. Um aber zu verstehen, warum dies für ihn ja kein Trugbild war, müssen wir nach dem infantilen Ursprung seiner Vorstellung vom Menschensohn nachforschen.
Fünftens.
Das Gemüt Jesu war vom Kindgedanken beherrscht. Wie reimt sich das aber zu ihm als Willensmenschen? Hierüber sind einige zusammenfassende Erwägungen geboten. Man leistet der geschichtlichen Erkenntnis keinen Dienst, wenn man aus Jesus also vor allem einen Mann im herben, unerbittlichen, trotzigen Sinne des Wortes machen will. Das Rührende an ihm ist sein eigentliches Wesen. So unerschrocken und mannhaft er handelt und redet, die hilflose Ergebung in den höheren Willen, gegen den er sich machtlos weiß, bleibt seine größte Tapferkeit. Seinen Willen bricht er nach Kinderart an der Einsicht, der Vater meine es gut mit ihm, besser als es dem Kinde von sich aus jemals möglich wäre, über sein Los selbstständig zu verfügen. Aber diese gemütliche Verwendung des Kindgedankens ist nicht die einzige bei Jesus. Wir stoßen auch auf eine andere, wohldurchdachte, die auf einen sehr klaren und überlegenen Einblick in das menschliche Wesen hindeutet. Dies zu bemerken ist wichtig, weil sich der Kindgeist bei Jesus dann eben als fertige, ausgewachsene, schöpferische Kraft ausweist. Als Beimischung von Kindersinn zum entschlossenen männlichen Handeln verstanden, verursacht eine solche kindliche Beigabe keinerlei Rangverminderung des schaffenden Genies in Jesus. Heraklit von Ephesus wurde nachgesagt, er habe die spielenden Kinder beobachtet, um sich an ihnen über das Gebaren der Erwachsenen klar zu werden. Jesus packt in seinem von uns bereits mit Nachdruck gewürdigten Gleichnis den Augenblick, wo spielende Kinder sich verzanken. Eine Gruppe wirft der anderen vor, mit ihr könne man nicht weiter spielen. Und zwar, weil diese anderen überhaupt nicht mehr spielen, sondern über dem Zank das Spiel vergessen haben, also aufgehört haben, auf die anderen einzugehen, sich nach ihnen zu richten und dafür nur an sich denken, somit ein idiopathisches Verhalten an den Tag legen, wo doch ein sympathetisches Not täte. Der Sinn jener Bildrede von den Kindern, die, wo sie spielen wollen, schmollen, Matthäus 11, 16 folgende, Lukas 16, 31 folgende, zielt darauf ab, das Volk lasse sich die Hauptsache entgehen. Es könne des Spiels nicht froh werden, dessen Wesen ihm doch wie nichts sonst zuträglich wäre, nämlich auf den Gegenspieler einzutreten, der ihm die Partie anbiete. Und zwar gleich zweimal sei der Versuch missglückt. Der Täufer habe es mit einem Klagenden, Jesus mit einem frohen Spiele versucht, und beide Male habe das ungeschickte Volk den ihm zugedachten Spaß verdorben. Dem ist zu entnehmen, dass Jesus an seine Berufsarbeit den kindlichen Maßstab angelegt hat, in der Voraussetzung, damit nicht etwa eine verminderte, sondern die denkbar ernsteste und strengste Einschätzungsart, die ihm zur Verfügung stand, verwendet zu haben. Die Norm des Urteilens bildet die kindliche Bewusstseinsstufe, und sie hat sich Jesus bei seiner Reichsanschauung ins Bejahende ausgebaut. Nur Kinder bringen es fertig, auf der Welt zu sein, ohne der Welt ihren Preis zu zahlen. Kinder sind glücklich, ohne ihrer Sinne mächtig zu sein. Kindern allein gelingt eine Art Vorwegnahme der Zukunft in der Gegenwart. Alle diejenigen, die eine Wesensähnlichkeit des Apostels Paulus mit Jesus geltend machen, scheinen blind zu sein gegen die völlig verschiedene Veranlagung der beiden Männer in Bezug auf deren Verhältnis zum Kindessinn. Paulus nimmt eine Entwicklung vom Kind zum Mann für sich in Anspruch. Da ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind, empfand wie ein Kind, dachte wie ein Kind. Als ich zum Manne wurde, war es um die Welt des Kinds geschehen. 1. Korinther 13, 11. Im Munde Jesu wäre dieses Wort unmöglich. Eine mächtige Entwicklung haben wir für ihn gewiss vorausgesetzt. Wir finden sie aber in einem gewaltigen Ausgleich gegeben, um den in ihm eine gegensätzliche Veranlagung mit sich rang. Das Ja und Nein sagen zum Gesetz, das Ja und Nein sagen zu einer Herrschaftsausübung, das Emporwachsen aus dem Ehrgeiz zur Demut, das war seine Entwicklung. Und wenn man dabei nach dem Anteil der Männlichkeit forschen will, so lässt sich sagen, Jesus habe die in ihm sich meldenden Anläufe zur Mannbarkeit des Leibes und der Seele, so gut es ging, niedergezwungen, um möglichst ohne Abbruch im Kindeszustand verharren zu können. Schon als Knabe mag er sich also, wenn die Anekdote von seinem früheren Disput im Tempel nicht völlig neben jede tatsächliche Gemeindeerinnerung zu stehen kommt, bei einer Festwahlfahrt, zu der er von seinen Eltern mitgenommen worden war, durch eine Art Altklugheit hervorgetan haben. Lukas 2, 41 bis 52. An ihm, dem dann Erwachsenen, bleibt unbedingt wesentlich die Überzeugung von der besseren Beschaffenheit des kindlichen Zustandes vor dem männlichen und die Willensrichtung im eigenen Bewusstsein, auch als Mann noch Kind zu bleiben. Der Wille, auf dieser herabgesetzten Stufe zu wirken und von der Einfalt der Ungebildeten begriffen zu werden, hat Jesus zu höchster Reife verholfen. Die Urgemeinde hat das erkannt und ihm dafür Dank gewusst, indem sie ihm den Kinderpreis in den Mund legte. Ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses verborgen hast, Weisen und Verständigen, und hast es Unmündigen geoffenbart. Matthäus 11, 25, Lukas 10, 21. Und von der gespannten Schlussbegegnung mit den Feinden erzählt Matthäus: Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten seine wunderbaren Taten sahen und wie die Kinder im Tempel riefen, Hosianna, dem Sohne Davids, wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sagt zu ihnen: Ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Matthäus 21, 15, Psalm 8, 3. Die Unempfänglichkeit der Äußeren spiegelte ihm die Schönheit seiner inneren Welt zurück, aus der er zur Vollführung von Taten als Kämpfer gegen Feinde heraustrat. Aus dieser Spaltung zwischen Kampf und Unschuld ergab sich ihm die Erkenntnis, dass das Verhalten des Tatmenschen zur Welt im Vergleich zum Verhalten des Kindmenschen zur Welt etwas Minderwertiges sei. Die weltbewegende Macht ist nicht von einem Gewalthaber zu beziehen. Sie ist in der Person Jesus übergeben worden einem Kinde von seinem Vater. Ja, Vater, denn so hast du es gewollt. Alles ward mir überwiesen von meinem Vater, und niemand kennt den Vater außer der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11, 26 folgende, Lukas 10, 22 folgende. Dieses Kindverhältnis muss in einem reifen Manne sich erfüllen. Das ist der Mann wie ich, der Menschensohn. Der kann es dann weitergeben. Denn nur Inhaber einer Kindergesinnung im Verhältnis frommer und gläubiger Menschen zur Welt sind die einzig würdigen und einzig möglichen Empfänger dieser wahren Macht, die in der göttlichen Urpotenz in die Welt hineinragt. Nur wer im Verkehr des Menschen mit Gott sich klar geworden ist, was es heißt, Kind sein und Vater sein, nur der ist hinter das Geheimnis in der Religion wirklich gekommen. Auch müssen wir hier noch einmal an unsere bereits ausgesprochene Vermutung erinnern, es habe in Jesus ein unüberwindliches Schamgefühl immer dann geherrscht, wenn er als Kämpfer gegen die teuflische Urmacht einer Willensentspannung verfiel, so oft für ihn Waffenruhe eintrat und sich von der herrlichen Strömung seiner schlechthinigen Abhängigkeitsgefühle von Gott treiben ließ. Die Scheu und Scham des Kindes erfüllte ihn da, Siegesgewissheit erfüllte ihn da, wenn er von seinem göttlichen Herr und Könige erzählte, nicht anders und mit demselben Feuereifer, mit dem der Knabe zwischen seinen Spielsachen, wenn es zufällig seine Zinnsoldaten sind, seine Truppen die Schlacht für die gute Sache gewinnen lässt und dann in seinem Kindverstande jede Logik und beweisende Klarheit aufbringt, um uns zu überzeugen, die Sache, für die hier gekämpft werde, sei wirklich die gute. Nur darf man ihm beileibe nicht aus der Hülle seiner Traumwelt herausreißen. Ich konnte einmal beobachten, wie ein 4-jähriger Junge, den man ungewöhnlich lange Zeit Mädchenröcke hatte tragen lassen, schreiend um sich schlug und sich vor Entsetzen nicht zu fassen wusste, als er sich den Nachbarn zum ersten Male in Hosen zeigen sollte. Der für Erwachsene unverständliche Grund war das Gefühl völliger Nacktheit, das ihn angesichts von Zuschauern in seiner noch ungewohnten Tracht befiel. Jesus hätte sich eine unerträgliche Blöße vor sich selbst gegeben, wenn er sich mit dem Messias hätte verwechseln lassen. Das war die Spannweite, in die sich diese größte Seele aus semitischem Blute bis zur Folterqual auseinandergerissen sah. Das war der jüdische Babi, der Vollmacht hatte. Wenn je der himmelweite Unterschied der Begriffe kindisch und kindlich an einem Beispiel deutlich zutage tritt, so bei Jesus. Er verfügt voll über Denkvermögen und Stolz des ausgewachsenen und begabten Mannes, aber seine letzte und stärkste Überlegung zwingt ihn zu Schlüssen, die seiner Kinderseele Notwendigkeit sind und auch über die dem Kindergemüt eigene Wucht des Selbstverständlichen musste er verfügen. Beim Erdbeben von Messina, so beobachtete der englische Admiral von seinem Schiff aus und war ergriffen von diesem Anblick, spielten kleine Kinder unbekümmert in dem unversehrt gebliebenen Winkel eines Zimmers weiter, das mit dem ganzen Rest des Hauses in Trümmer gesunken und daher von der Straße aus den Blicken preisgegeben war. Dieses unbeirrbare Daseinsgefühl unter Umständen, die einem Manne die Selbstbehauptung völlig erschüttern müssten, gilt es ins Auge zu fassen. Der Glaube an die neue Auswechslung einer alten an eine neue Welt und die an seine Anhänger gerichtete Forderung, zu werden wie die Kinder, hängen unzertrennlich aneinander. Diese Forderung konnte ernstlich nur in Betracht fallen, wenn es mit der nun noch wirklichen Welt vorbei war. Und dass Jesus mit einem Hinfall dieser Welt wirklich rechnete, geht eben aus jener Zumutung an Erwachsene, wie Kinder zu werden, unverkennbar hervor. Im Banne der akuten Eschatologie ist das Christentum mit dem Glauben in die Welt getreten, gar keine Geschichte zu erleben. Nachdem nun das Christentum 19 Jahrhunderte vorgehalten hat, kann ihm jener Glaube, durch den es entstand, selbst noch wie ein nicht mehr vollgültiges, ja kaum noch ernstzunehmendes Vorurteils seines eigenen damaligen Kindersinns erscheinen. Nur räumt es damit die historische Tatsache nicht hinweg, dass eben seinem Urheber auf jenen Kindersinn alles angekommen ist. Da soll sich nun eben der Vorzug nützlich erweisen, dass wir historisch zu fühlen gelernt haben. Allein schon die gesicherte Erkenntnis, dass einmal in der Weltgeschichte unter seltsamen Umständen kindliche Einfalt sich zu höchster Genialität erheben konnte, ist ein schöner Fund antiquarischer Bemühungen. Jesus hat sich mit Aufwand eines heldenhaften männlichen Willens seine Kinderseele geschützt und bewahrt und ihre Gültigkeit seinem Verhältnis zur Umwelt aufgezwungen, also eine Gültigkeit, die einer anderen Norm untersteht als die Seele der Erwachsenen. Hier treffen wir, wenn wir als Psychologen ergründen wollen, wie er war, auf seinen mittelsten Instinkt. Man müsste denn schon ein gesundes Kind deshalb für nicht gesund erklären wollen, weil sich ein guter Bruchteil seiner Welt auf unverständigen, fantastischen Voraussetzungen aufbaut. Infolge der Kampfstellung, in der sich Jesus zur religiösen Umwelt befand, war für Jesus der kindhafte Zustand, den er sich und den anderen vorbehielt, eine auferlegte Angelegenheit, ein Gebot, ein Willensziel, eine zentrale Bewusstheit, ja, soweit dies auszusagen tunlich ist, ein kategorischer Imperativ. Wesentlich dabei ist, dass man im Erfahrungsbereich verbleibt, also festen Boden unter den Füßen behält. Ihr seid ja alle einmal Kinder gewesen, werdet wieder zu solchen. Er sah das Heil für sich und die Seinen darin, sofern man noch Kind sei, es zu bleiben, und sofern man es nicht mehr sei, es wieder zu werden. Wie haben wir das zu verstehen? Sagten wir nicht immer schon, seine Teilnahme an der apokalyptischen Eschatologie habe seine konservative Vorliebe für das Vergangene gekräftigt und gesteigert? Einen solchen überkonservativen, zurückschraubenden Tendenz, zu der ihm die Apokalyptik wurde, konnte nichts feindlicher und tödlicher erscheinen als jede Maßnahme, die in eine noch bevorstehende Entwicklung auslief und Dauer beanspruchte. Wer Kind sein und bleiben will, und Jesus strebte das für sich und die Seinen an mit dem vollen Einsatz eines zielbewussten männlichen Willens, der kennt nur eine Gefahr, nämlich jeden Tag älter zu werden und nur ein Mittel, sich in den Besitz der Ewigkeit zu setzen. Er übersieht und meidet, ignoriert und neutralisiert die Zeit in ihrer Tyrannei, die sie in der Form der Zukunft auf die menschliche Seele ausübt. Wenn etwas, so hat Jesus bei Lebzeiten dieses getan. Er hat die unwirkliche Macht der Zukunft in seiner eschatologischen Verkündigung des nahenden Weltuntergangs beschworen. Wir nehmen an ihm auf Schritt und Tritt ein feines Widerstreben wahr, sich ja nicht festzulegen und auf das Festhalten an einem vorhandenen Zustand für später verpflichten zu lassen. Er schaltete recht eigentlich die Zukunft aus. Ja, schon die nächste Stunde ist ihm fern. Die Ewigkeit erfüllt sich mit der Erschauung des gegenwärtigen Augenblicks. So verschafft er sich und seinen gleichgesinnten Freunden einen Zustand, der, sobald er eingetreten ist, jede Sehnsucht stillt, weil er sie als Sehnsucht nicht aufkommen lässt. Eine Glücksstimmung und Gleichgewichtslage der Seele, die ihrem Besitzer, einem jedem, aber auch jedem Schicksal genügende Gemütsverfassung erzeugt. Dieses übermenschliche mythische Wesen seiner irdischen Erscheinung, das zugleich, wenn man will, als ein triumphierendes Zurücksinken in die instinktive Triebvitalität eines urreligiösen Verhaltens aufgefasst werden kann, ist die Überwindung der menschlichen Begriffsdisputie durch die naturhafte Lebensvernunft eines zu hellstem Verstande erhobenen Kindersinns. Die durchgehende Doppelheit in seinem Charakter, wie wir sie beschrieben und begründet haben, Ausschaltung des Willens gegen Gott, Straffung des Willens gegen die nichtgöttlichen Menschen, erscheint als eine rätselhafte Verbindung zweier ausgewachsenen, die Einheit des einzelnen Individuums sprengenden Naturen, einer rein göttlichen und einer rein menschlichen, und es erklärt sich und gereicht dem Scharfblick der altkirchlichen Bischofssynoden zur Ehre, dass sie diese von der Urgemeinde überkommene Erkenntnis im machtgeschützten Kirchengesetz der Dogmen niederlegten. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Alles, was er war, war er auch nicht, und was er nicht war, war er in einem anderen Sinne doch wieder. Hier wandelt wirklich ein an Leib und Seele ausgereifter, hellsichtiger, weltkundiger Mann unbeirrt seine fabelhaften Wege im Traumlande der Kindschaft, wie vor ihm und nach ihm kein anderer Mensch. Es fiel der Urgemeinde gewiss nicht allzu schwer, einen Herrn von dieser Gesinnung in den Himmel zu versetzen, um ihn dort anbeten zu lassen, gleich einem Gotte. Denn was wir hier im Sprachgebrauch der Psychologie infantil genannt haben, klingt irreführend und schöpft das zu Sagende in keiner Weise aus, so dass wir noch einen ausdrücklich religiösen Begriff zu Hilfe rufen müssen, damit er den des Kindes himmlisch durchleuchte. Es ist das der Begriff Engel. So nennt man auch gelegentlich Menschen, die sich durch Geduld, Sanftmut, Nachsicht und Überlegenheit des Herzens auszeichnen. Es werden dann menschliche Eigenschaften mit diesem Ausdruck zusammengefasst, die von den Evangelien dem irdischen Jesus beigelegt werden. Der urchristliche Kyrios wurde so ein seraphischer oder angelischer Herr, von dem man ohne weiteres versteht, dass 1200 Jahre später noch sich das franziskanische Frömmigkeitsideal an ihm entzünden konnte. Vermutlich hat aber auch der irdische Jesus mit den Engeln als den Verkörperungen der guten und seligen Geister einen ebenso nahen Umgang gepflogen wie mit den bösen Wichten oder Dämonen, mit denen er, wie wir sahen, in widerwillig intimen Beziehungen stand.
Am Ende des Aufenthaltes in der Wüste heißt es, er war bei den Tieren und die Engel dienten ihm, Markus 1,13. In seiner geheimen, esoterischen Auslegung der Parabel vom Unkraut unter dem Weizen wird die Ernte von Engeln eingeheimst. Die Ernte, das ist Weltuntergang, und die Schnitter, das sind die Engel. Und so wird es sein beim Weltuntergang. Der Menschensohn wird seine Engel senden. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Und so wird es sein beim Weltuntergang. Die Engel werden hervorgehen und werden die Bösen von den Gerechten scheiden. Matthäus 13, 39b, 40b, 43a, 49. Auch die Engel im Himmel teilen die menschliche Unwissenheit über den Hereinbruch des Weltendes. Markus 13, 32, Matthäus 24, 36. Jesus stellt sich den Engel insofern gleich, als eine ihm zugefügte Beleidigung durch diese beim Weltende geahndet wird. Doch derjenige, der mich vor den Menschen verleugnet, wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Lukas 12,9. Beim Gebet in Gethsemane erhält er himmlischen Beistand. Nun erschien vom Himmel ein Engel, der ihn stärkte. Lukas 22,43. Über die Gleichbedeutung des angelischen Sinnes mit dem infantilen verbreitet der Herrenspruch Licht. Seht euch vor, missachtet nicht eines dieser Kleinen, denn ich sage euch, ihre Engel in den Himmeln erschauen beständig das Antlitz meines himmlischen Vaters. Matthäus 18,10. Es läuft bei alledem darauf hinaus, dass Jesus sich die Herbeikunft des Gottesreiches in die Hände von Kämpfern gelegt denkt, von welchen das Wort gilt, hart wie Stahl und zart wie eine Mutter, das ist der Mann. Im Hochmittelalter waren die Franzosen das frömmste Christenvolk, weil sie Ritterlichkeit mit Zartgefühl verbanden, und wenn von der paulinischen Mittlermystik losgelöst, der Jesus der drei ersten Evangelien einem großen Heidenvolke zuzutragen wäre, so müssten es mit der meisten Aussicht auf Erfolg die Chinesen sein, die nach Kung Fu Tse und Lao Tse dem indischen Buddha sich öffneten, aus einem Zartgefühl der Verehrung, dessen sie wahrscheinlich den irdischen Jesus der synoptischen Überlieferung nicht weniger würdig befänden.